Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht aus China mit dem Titel
Den Weg verloren. Zur Kultivierung im Falun Dafa zurückgekehrt. Als ich noch ein Kind war, begann ich mit meiner Mutter Falun Dafa zu praktizieren. Das war vor 25 Jahren. Als ich erwachsen wurde, verstrickte ich mich in menschliche Begierden und Gefühle und wich von der Lehre des Meisters ab. Ich verfolgte eifrig weltliche Interessen und wurde von dem Menschen, den ich liebte, verletzt. Lange Zeit konnte ich meinen negativen Gedanken nicht entkommen und wollte meinem Leben ein Ende setzen. Genau in diesem Moment gingen mir die Worte Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht durch den Kopf. Mit diesem einen Gedanken half mir der Meister, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich kann dem Meister nicht genug dafür danken, dass er mich nicht aufgegeben und mein Leben noch einmal gerettet hat. Ich möchte euch von meinen Erfahrungen berichten. Als ich ein Kind war, wusste ich nicht, wie es sich anfühlt, gesund zu sein. Ich war schwach und ständig krank. Jeden Monat musste ich ins Krankenhaus, um Spritzen zu bekommen und verschiedene Medikamente einzunehmen. Doch als ich angefangen hatte, meine Mutter zu einem Falun Dafa Übungsplatz zu begleiten, die Übungen zu lernen und die Lehre von Falun Dafa zu lesen, geschah ein Wunder. Gleich am ersten Tag, als ich nach Hause kam, fühlte ich mich besser und sagte meiner Mutter, dass ich keine Medikamente mehr bräuchte. Einen Monat später war mir auf dem Heimweg vom Übungsplatz übel und ich musste mich übergeben. In meinem Mund war ein starker Geschmack von all den Medikamenten, die ich früher eingenommen hatte. Ich wusste, dass der Meister meinen Körper reinigte. Danach verschwanden alle meine Krankheiten. Als ich das Chuan Falun las, waren alle Schriftzeichen von einem goldenen Hintergrund umgeben. Ich dachte damals, das Buch sei so gedruckt worden. Ich stand vor dem Morgengrauen auf und ging zum Übungsplatz, wenn alles ruhig war. Wir ärgerten uns, wenn wir einmal verschlafen und die Übungen verpasst hatten. In Gedanken an die Zeit, in der ich mit anderen Praktizierenden übte und das Fa las, bin ich immer noch froh und fühle mich gesegnet, obwohl diese Zeit mir jetzt so weit entfernt erscheint. Hätte ich gewusst, dass diese Tage bald zu Ende sein würden, hätte ich die Worte aus dem Chuan Falun sorgfältiger abgeschrieben und bei den Übungen nicht heimlich die Augen geöffnet und mich umgesehen. Als die Verfolgung im Juli 1999 begann, hörte ich, wie Menschen im Fernsehen die Worte des Meisters absichtlich falsch interpretierten und den Meister und Falun Dafa verleumdeten. Ich wusste, wie bösartig die Verfolgung war. Meine Mutter nahm mich mit nach Peking, wo wir uns für Falun Dafa einsetzten. Es gab eine lange Schlange von Praktizierenden und wir saßen still auf der Straße. Die Polizei kam, um uns zu vertreiben, und es begann stark zu regnen. Ich wurde in einen großen Bus gestoßen und von meiner Familie und meinen Freunden getrennt. Wohin sie uns bringen würden und was passieren würde, wusste ich nicht. Ich hatte aber auch keine Angst. Ich rezitierte die Worte des Meisters aus seinem Gedicht »Nichts existiert«. Leben, nach nichts streben, sterben, nicht wert des Bleibens. Üble Gedanken, restlos ausrotten. Nicht schwer, Buddha kultivieren. Ein Schüler, der Vertrauen in den Meister und das Fa hat, fürchtet sich vor nichts, auch wenn er noch jung ist. Nach unserem Protest veränderte sich die Umgebung. Die Praktizierenden fertigten viele Transparente an, die golden und schillernd aussahen. Ich erinnere mich noch an ihre Gesichter. Sie sahen entschlossen und furchtlos aus. Und ihr einziger Gedanke war, den Ruf von Falun Dafa wiederherzustellen. Viele dieser Praktizierenden wurden später verhaftet und ihre Bücher beschlagnahmt. Es war eine düstere Zeit. Wegen der Verfolgung musste ich bei einem Verwandten nach dem anderen leben. Ich verlor meine Kultivierungsumgebung und auch meine Dafa-Bücher. Allmählich weckten die degenerativen Tendenzen der modernen Gesellschaft meine Neugierde. Die Inhalte der alltäglichen Bücher, Filme und Fernsehsendungen zogen mich immer weiter vom Dafa weg. Das Fahrlernen wurde seltener, während sich die Schularbeiten häuften. Ich versuchte sogar, das Fahrlernen zu vermeiden, weil ich dachte, wenn ich das Fahrlernte, würde ich Prüfungen und Schwierigkeiten bekommen. Ich sagte dem Meister, dass ich zu beschäftigt sei, um Prüfungen zu bestehen und dass sie warten sollten, bis ich erwachsen sei. Als ich auf die Hochschule ging, traf ich einen jungen Mann. Ich hatte das Gefühl, ihn schon zu kennen, und aus irgendeinem Grund musste ich weinen. Ich ließ mich von meinen menschlichen Anschauungen und Gefühlen leiten und kontrollieren. Ich tat Dinge, die ich nicht hätte tun sollen, und schämte mich dafür, aber ich machte weiter mit der Ausrede, dass alle anderen es auch taten. Wir heirateten. Und ich klärte weder meinen Mann noch meine Schwiegereltern über die wahren Umstände auf. So glaubten sie weiterhin der Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas, die Falun Dafa verleumdete. Meine Schwiegermutter behandelte mich schlecht, auch als ich schwanger war. Bei der Entbindung litt ich unter schweren Blutungen. Sie nahm mich weiterhin ins Visier und die gesamte Familie meines Mannes stellte sich auf ihre Seite. Ich fühlte mich furchtbar ungerecht behandelt und mein Groll wurde so überwältigend, dass ich kaum noch atmen konnte. Als ich aufgrund einer schweren Blutung ohnmächtig wurde, tauchten in einer anderen Dimension Szenen aus meiner Kindheit auf, als ich noch eine junge Falun Dafa-Schülerin gewesen war. Es war eine glückliche, reine und erfreuliche Zeit, ohne die erstickenden menschlichen Emotionen. Als ich aufwachte, erkannte ich, dass mein Schmerz von den Emotionen kam, die ich nicht loslassen konnte. Geistig und körperlich war ich in einem sehr schlechten Zustand. Das Leben schien so bitter und anstrengend zu sein, und ich sah aus all dem keinen Ausweg. Meine negativen Gedanken gewannen die Oberhand über mich. Hätte ich mich nicht daran erinnert, dass der Meister gesagt hat, dass ein Falun Dafa-Praktizierender keinen Selbstmord begehen sollte, hätte ich es getan. Mein Mann schlug vor, dass wir uns scheiden lassen sollten, und ich stimmte zu, weil ich dachte, dass dies der einzige Weg war, mich vor dem emotionalen Ertrinken zu bewahren. An dem Tag, an dem wir die Scheidungspapiere unterschrieben, wurde mir klar, dass ich ihm egal war. Er war berechnend, was den Unterhalt für unser Kind betraf, und unehrlich, was den Umfang unseres Besitzes anging. Das machte mich wütend. Ich wollte mich rächen und ihn einen hohen Preis dafür zahlen lassen. Ich fühlte mich durch meinen Hass auf ihn völlig ausgelaugt. Eines Tages saß ich erschöpft und verzweifelt auf dem Boden und dachte darüber nach, was ich tun sollte. Plötzlich ging mir ein Gedanke durch den Kopf. Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht, das ist es, was ich tun sollte. Der Gedanke erschütterte mich, als ob mich ein Lichtstrahl plötzlich erleuchtete, und ich war glücklich. Das Gefühl war unbeschreiblich. Ich wusste nicht einmal, warum ich mich so glücklich fühlte. Es war, als wäre ich nicht das einzige Wesen, das sich freute, sondern dass sich viele andere Wesen auch für mich freuten. Ich fand den fehlenden Teil von mir und verband mich wieder mit meiner wahren Natur. Der Meister hatte mich nicht aufgegeben und geduldig auf meine Rückkehr gewartet. Als ich über unsere Scheidung nachdachte, schaute ich nach innen und erkannte, dass mein Kampf um den Unterhalt für unser Kind von meiner emotionalen Bindung an mein Kind und meiner Unsicherheit über die Zukunft herrührte. Als Praktizierende hat der Meister meine Zukunft und die meines Kindes geregelt. Ich wusste, dass ich die Angst loslassen musste, dass mein Kind leiden könnte. Als ich klein war, war meine Familie wegen der Verfolgung arm. Meine Mutter mühte sich jedes Mal ab, wenn sie das Schulgeld bezahlen musste. Einmal sah ich, wie meine einst stolze Mutter die von den Gemüsehändlern weggeworfenen Blätter aufhob und sie kochte. Sie empfand keine Bitternis und ich auch nicht, denn wir wussten, dass der barmherzige Meister für uns sorgte. Ich beschloss, meinem Mann zu vertrauen, der sagte, er habe kein Geld, weil er Schulden habe. Ich konnte ihn ja nicht zwingen, mir etwas zu geben, was mir nicht gehörte, und wenn er mich anlog, dann würde er mir Tugend geben. Ich sagte zu ihm, ich möchte keinen Cent von dir, du kannst so viel zahlen, wie du willst. Er schien erleichtert zu sein und sagte, ich sei ein guter Mensch. Er erhöhte den Unterhaltsbetrag und die Scheidung verlief reibungslos. Als ich damals meinen Mann kennenlernte, hatte ich Dinge getan, auf die ich nicht stolz war. Ich war vom Pfad abgewichen. Mein unwürdiges Verhalten entsprang menschlichen Emotionen, die auf Selbstsucht beruhten. Ich liebte ihn, wenn er gut zu mir war, und hasste ihn, wenn er es nicht war. Die Leute sagen, dass Liebe romantisch sei, aber ich hatte den Eindruck, dass sie eher wie eine schleimige, stinkende Substanz ist, die die ursprüngliche, friedliche Natur des Menschen verdeckt, sodass sie von den Grundsätzen Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht abweichen. Wir sehen oft Geschichten in Büchern, Filmen oder im Fernsehen, in denen sich ein arroganter Mann in ein gutes Mädchen verliebt. Oder ein gutes Mädchen etwas Besonderes tut, um einen arroganten Jungen zu bewegen und zu verändern. In diesen Geschichten geht es nicht darum, freundlich zu sein, sondern darum, den Eigensinn der Menschen zu befriedigen. Als ich klein war, dachte ich, dass die Kultivierung einfach sei. Es war für mich kein Problem, stundenlang in der vollen Lotusposition zu meditieren. Es reichte mir, das Pfad zu lernen und die Übungen zu machen. Jetzt, wo ich mich wieder kultivieren wollte, konnte ich beim Meditieren einfach nicht mehr zur Ruhe kommen. Es gab so viel Lärm und so viele Gedanken, die in meinem Kopf herumschwirrten. Ich begann, während der Meditation einen Stift und ein Blatt Papier neben mich zu legen. Wenn ein Gedanke oder eine Szene auftauchte, schrieb ich sie auf und versuchte später herauszufinden, welche Anhaftung sie verursachte, und bemühte mich, sie zu beseitigen. Die Gedanken kamen immer wieder und ich musste sie ständig unterdrücken. Nach einer Weile gelang es mir, mich zu beruhigen und zu meditieren. Manchmal war ich verwirrt, warum ich die Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht praktizieren sollte und nicht das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Als ich das Pfad mehr gelernt hatte, wusste ich, dass mein Leben aus Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht geschaffen wurde. Um zu meiner wahren Natur zurückzukehren, musste ich diese Prinzipien praktizieren. Es gab keinen anderen Weg. Ich bin ein Teilchen von Dharma und der Zweck meiner Existenz ist es, mich dem Pfad anzugleichen. Da ich schon seit Jahren nicht mehr praktizierte, wusste ich nicht, dass der Meister viele Artikel veröffentlicht hatte. Ich wusste nicht, was andere Praktizierende taten oder ob diese Leute noch praktizierten. Ich erinnerte mich daran, dass mir vor Jahren ein Praktizierender gezeigt hatte, wie man auf die Minghui-Webseite kommt, und ich dachte, ich sollte es noch einmal versuchen. Nach einigen Versuchen gelang es mir schließlich. Ich sah das Foto des Meisters und las, dass so viele Falun Dafa-Praktizierende hart daran arbeiteten, in der Kultivierung voranzukommen und die Verfolgung zu beenden. Mir liefen die Tränen über das Gesicht. Endlich bin ich zu Hause angekommen. Und wie schön ist es, dass es mein Zuhause noch gibt. Ich begann eifrig, die neuen Schriften des Meisters zu lesen. Kaum hatte ich angefangen, meldete sich eine Stimme in meinem Kopf, die den Meister und das Pfarr verfluchte. Ich war ein wenig überrascht, las aber weiter, weil ich den Meister und das Pfarr so sehr vermisste. Die Stimme verschwand, nachdem ich ein paar Erfahrungsberichte gelesen hatte. Jetzt weiß ich, dass diese Stimme das Gedankenkarma war, das durch die Kränkungen und den Groll verursacht worden war. Der Meister beschützte mich bei jedem Schritt, den ich tat, um zum Pfarr zurückzukehren. Wenn es mir gut ging, konnte ich ein großes Himmelsauge, blendendes Licht, Falun und himmlische Apsaras sehen. Sie erinnerten mich an die Schönheit von Dafa, die ich einst gekannt hatte. Wenn ich etwas nicht gut machte, erinnerte mich der Meister an meine Fehler. Manchmal konnte ich die Entstehung eines Gedankens in Zeitlupe sehen, was mir erlaubte, ihn auf der Grundlage des Pfarr zu korrigieren. Später hatte ich eine Prüfung am Arbeitsplatz, als mein Vorgesetzter anfing, auf mir herumzuhacken und mich vor seinem Chef zu kritisieren. Mir wurde klar, dass ich mein Gesicht wahren, die Beste sein und anderen sagen wollte, was zu tun sei. Ich hatte kein Mitgefühl, wollte nicht kritisiert werden und wetteiferte. Auch wenn ich nicht wusste, was ich tun sollte, war ich entschlossen, mich zu verbessern und Konflikte nicht zu scheuen. Ich war sogar erfreut, als ich spürte, dass mein Vorgesetzter mir das Leben schwer machen wollte. Bevor ich in sein Büro ging, machte ich mir klar, dass dies eine Prüfung sein würde. Ich musste versuchen, meine Ruhe zu bewahren und meine Anhaftungen loszulassen. Das geschah viele Male und jedes Mal gewann ich ein neues Verständnis des Pfarr. Später wurde ich in einen anderen Bereich versetzt. Vielleicht hatte ich die Prüfung bestanden. Deshalb war es an der Zeit, an einen neuen Ort zu ziehen, wo neue Prüfungen auf mich warteten. Danke, verehrter Meister, dass ich zum Pfarr zurückkehren durfte. Und danke an meine Mitpraktizierenden, die mir dabei geholfen haben. Ich werde mich bemühen, mich weiter zu kultivieren und die drei Dinge gut zu machen.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht aus China. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.